Alpeski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Die Herbstferien im Skiweltcup, die sind vorbei. Es geht jetzt richtig los. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und ich begrüße auch diesmal meinen famosen Kollegen, den Tobias Ruf. Der sitzt in Rosenheim von Chiemgau 24. Ich grüße dich, ja, Tobias.
Famos, schön. Lukas, hey. Ja, ja. Freue mich. Hi, grüß dich. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, na schau. Aber,
ja. Ja. Gehen wir rein.
Gehen wir rein. Also, ja. Wie waren deine, was hast du gemacht seit Sölden? Was war dein Highlight? Was war gerne auch dein Lowlight, wenn du ein Lowlight hast?
Oh Gott, jetzt aber. Heute kommen die großen Fragen. Großes Highlight gab es ehrlich gesagt nicht. Naja, gut, die Einkleidung. Aber gut, da haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Also, ja. Das ist beruflich schon immer ein Highlight. Und ja, was habe ich gemacht? Letztlich die Dinge verarbeitet, die ich dort eingesammelt habe. Du kennst das. Da führt man 6, 8, 10 Gespräche am Tag und muss dann erstmal sortieren. Was brauche ich denn? Was ist wirklich wichtig? Was habe ich eigentlich schon, über was habe ich schon berichtet? Was ist wirklich neu? Und die ganzen Dinge sammeln, sortieren, ja, und ansonsten vorbereiten. Die Saison geht jetzt im Endeffekt für mich so richtig los. Wochenende in Levi geht noch, aber ab dann das Wochenende drauf. Da fängt dann Skispringen an am Freitag, den 21. Biathlon beginnt am 29. Also jetzt sind wir wirklich in der heißen Phase. Und ja, heißt immer so schön, Wintersportler werden im Sommer gemacht. Und jetzt schauen wir mal, wie gut das war, was ich im Sommer gemacht habe, ob ich jetzt dann gerüstet bin. Fühle mich soweit ganz gut, aber ja, merk es selber auch, du wirst es auch merken, eine olympische Saison, die bringt schon nochmal mehr Planung, mehr Arbeit im Vorfeld auch mit, weil man will ja dann tatsächlich auch, wenn Olympia losgeht, ja, sehen einfach, dass alles passt und häng mal wieder so ein bisschen an der Landkarte, am Überlegen, wann fahre ich wohin und boah, meine Laune wird nicht besser und ich befürchte immer mehr, dass außer Biathlon nicht viel möglich sein wird. Jetzt haben wir heute ein Meeting mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Da werden wir Journalisten im Endeffekt informiert über all unsere Fragen, die wir haben. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ja, bringe ich nächste Woche vielleicht ein paar Erkenntnisse mit, die nicht nur für uns Journalisten, sondern für euch da draußen auch spannend sind. So, was hast du denn gemacht? Lowlight, Highlight. Ich hatte weder ein Highlight noch ein Lowlight. Highlight, wenn dann die Einkleidung. Lowlight, boah, gab es eigentlich nicht.
Ich bin gespannt, was du sagst, weil wir hatten auch schon so ein informelles Meeting mal, so Olympia-Briefing. Und da war noch, das war jetzt schon mehr als ein Monat her, da war schon noch die Ansage, es gibt nur viele Fragen und die Italiener haben jetzt noch nicht so viele Antworten drauf, aber es wird schon irgendwie funktionieren, wird schon irgendwie passen. Also vielleicht kannst du ja dann mehr erzählen, was ich dir dann auch noch persönlich ausfragen vielleicht. Ja. Ich hatte tatsächlich ein Highlight. Ich war letzte Woche an der Anfield Road, habe mich mit etwas Belanglosem wie dem Fußball beschäftigt. Liverpool gegen Real Madrid war ich im Stadion. Das war, also ich bin ein großer Liverpool-Fan, deswegen, das war ein absolutes Highlight. Richtig cooles Match, auch mit dem richtigen Sieger, Gott sei Dank. Liverpool hat gewonnen 1-0. Das war mega, das mal zu erleben. Ja, hat mir extrem getaugt, mich extrem motiviert und ja, über das Wochenende und über die Niederlage gegen Manchester City brauchen wir jetzt nicht reden. Aber ja, jetzt ist ja Länderspielpause, jetzt können wir uns auf, wie gesagt, das Wesentliche konzentrieren. Das ist der Skiweltcup. Weil es geht wieder los, ja. Also diese Pause nach dem Auftakt, die ist jetzt, die haben wir jetzt überstanden. Es geht nach Levi, nach Finnland, in die Dunkelheit, in die Finsternis von Levi. Und da stehen zwei Slaloms an. Unter anderem, ja. Na, ich bin schon sehr gespannt, freue mich wirklich jetzt sehr, dass es auch jetzt mit dem Rhythmus losgeht, dass jetzt auch ein paar andere Sportarten aus dem Winter dazukommen. Da kommt dann doch mehr Stimmung noch auf. Ja, und Levi, ich würde das eh gern jetzt nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Du warst ja bei der Einkleidung des DSV und jetzt vielleicht auch im Hinblick auf Levi, hast du mit Lena Dürr, hast du mit Linus Strasser dort sprechen können? Was, Was verraten die eigentlich so, oder vielleicht sogar mit Emma Eicher, was verraten die so, was hast du da mitgenommen?
Also da hätte ich Thema verfehlt, wenn ich auf eine DSV-Einkleidung bin
Stimmt
und
eigentlich.
so viele haben wir nicht, ja. Deswegen, ich habe mit beiden gesprochen. Fangen wir vielleicht mit Lena Dürr an. Ja, Lena gut drauf, wie immer, in sich ruhend, wie immer, zuversichtlich, wie immer, hat so ein bisschen erzählt über ihren Sommer, hat es letzte Woche schon angedeutet. Sie hat ja den Felix der Woche bekommen, weil sie mit Henrik Kristoffersen trainiert hat. Hintergrund ist, dass sie zum ersten Mal tatsächlich, es gibt so ein spezielles Trainingscamp in Neuseeland, gerade für die Techniker. Und da kannst du im Endeffekt, da treffen sich verschiedene Nationen in Neuseeland und haben da wirklich ideale Trainingsbedingungen und machen da so untereinander ein bisschen Sparring. Finde ich ein echt interessantes Modell. Also sie hat erzählt, mit wem sie da alles gefahren ist und wie das Ganze so abgelaufen ist. Da waren die Amerikanerinnen da, Alice Robinson war da, Henrik Kristoffersen war da. Ich glaube, sie ist ja nur wegen Henrik Kristoffersen hingefahren. Ja, weil sie haben so wenig Schnittmengen, die Damen und die Herren. Jetzt geht ihnen auch noch mit Olympia ein gemeinsames Großereignis ab, weil sie da ja auch gesplittet und getrennt sind. Da braucht es schon mal ein bisschen Henrik Kristoffersen, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja, das fand ich tatsächlich cool. Und sie hat erzählt, ja, und man trainiert da wirklich auch so zusammen. Klar, jeder hat seinen eigenen Servicemann, seine Serviceleute, seine Coaches dabei, aber spricht da viel, kommuniziert viel und herrscht eine gute familiäre Atmosphäre auch. Und ja, sie hat gesagt, es war zum ersten Mal, es wurde ihr ermöglicht. Das war nicht ihre Idee, aber man hat sich Gedanken gemacht, welche neuen Impulse kann man denn bei Lena Dürr noch setzen? Ich meine, sie ist jetzt 34 Jahre, ja, das ist schon gehobenes Skifahralter. Na, Emma Eicher brauchst du keine Impulse setzen. Die ist so jung, die ist intrinsisch so in der Entwicklungsphase, dass sie ja auch dieses ganze, den Alltag, den man auch hat, kommt man bei Linus Strasser gleich dazu. Ich finde, der hat das ganz spannend dargestellt, dass man da einfach so mal die alten Gewohnheiten ein bisschen aufbricht. Wird jeder aus dem eigenen Leben auch kennen. Irgendwie gefühlt ist man so in so einem Trott drinnen und wenn man dann mal raus aus der Komfortzone mal irgendwie, ja, mal neue Dinge ausprobieren, ob sie am Ende gut sind oder nicht, das stellt sich dann im Nachgang raus, aber sie war da tatsächlich, ja, doch sehr angetan und ich finde, dass das Ganze auch nicht schlecht klingt, so Trainingscamp, Neuseeland, sich mit internationalen Athleten matchen. Sie hat auch gesagt, boah, Leute, das, was wir in Sölden gesehen haben, die Amerikanerinnen, macht euch da auf was gefasst. Also, wie gesagt, sie hat da schon gemerkt bei diesem Trainingscamp, boah, das Niveau in der Gruppe der US-Frauen ist echt hoch im Technikbereich. Und sie meinte, ja, da war Sölden tatsächlich ein Vorgeschmack. Genau. Riesenslalom ist fest eingeplant, wird sie tatsächlich wieder durchziehen und was sie auch gesagt hat, sie hat jetzt auch die Umfänge deutlich erhöht. Also sie ist jetzt letzte Saison eigentlich schon jeden Riesenslalom gefahren, hat jetzt aber auch im Training gesagt, okay, ich bin in den letzten Zügen meiner Karriere, das ist ihr durchaus bewusst und wenn ich den Riesenslalom nochmal mitnehme, dann will ich es wirklich gescheit machen. Und deswegen hat sie auch im Training gesagt, okay, Slalom, Riesenslalom, findet man eine gute Mischung und ja, ist fürs Riesenslalom-Team super, fürs Deutsche. Weil wenn sie in Form ist, sie hat eine gute Startnummer jetzt, dann ist da nicht mehr so, dass wir hatten ja eine Saison, wo wir, glaube ich, nicht einen zweiten Durchgang gesehen hatten. Oder zwei Weltcup-Punkte rausgesprungen sind insgesamt. Und da kannst du mit Lena Dürr tatsächlich schon rechnen, weil wir kennen sie, wenn sie wirklich was richtig angeht, dann kommt in der Regel auch was Ordentliches bei rum. Ich habe gefragt, Lena, ich spreche gern mit dir hier auf dieser Einkleidung. Wir sprechen gern mit dir. Wie oft sehen wir dich denn noch? Und hat sie gesagt, sie macht sich noch keine Gedanken über das Karriereende. Sie weiß, es wird jetzt keine 10 Jahre mehr gehen, das ist ihr schon klar, aber sie hat gesagt, nee, verschwendet sie keine Gedanken dran. Sie hat so viele andere Themen, auf die sie sich fokussiert. Und irgendwann kommt's, wann das der Fall sein wird, kann sie noch nicht sagen. Aber es ist ja schon mal eine coole Aussage, weil ich hatte jetzt eigentlich bei mehr Athleten damit gerechnet, dass sie sagen, ich mache Olympia und dann ist Schluss. Das war so ein bisschen meine Befürchtung, aber da war weder bei ihr noch bei Linus Strasser, selbst Romit Baumann hat gesagt, naja, mal gucken, ja, fühlt sich gut, ist fit, Deswegen, ja, alles okay. Sie denkt schon noch an Olympia, an die letzten Olympischen Spiele zurück. Das sitzt echt immer noch. Klar, sie ist damals als Letzte gestartet in Peking und ist Vierte geworden, um wie viel Hundertstel das Podium verpasst. Selbst die Goldmedaille war echt nicht weit weg und bittere Tränen damals. Und sie hat jedes Jahr erzählt, dass sie sich dieses Rennen immer noch angeschaut hat. Sie sagt, sie hat jetzt ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf, weil alle 4 Jahre ein Tag und sie hatte das Privileg, an einem Tag wirklich da zu sein und konkurrenzfähig zu sein, da um Medaillen zu kämpfen. Das ist nicht vielen vergönnt und deswegen hat sie da so ein bisschen positiven Drive bekommen, aber sie hat definitiv eine Rechnung offen mit Olympia und ja, let's go Cortina. Bin sehr gespannt. Bei Linus Strasser war das große Thema sein Materialwechsel. Mit 32 vor einer Olympiasaison nochmal die Skimarke zu wechseln, ist ja interessant. Und Linus, wir haben ihn auch gezielt gefragt,
Der
warum.
fährt jetzt, Entschuldige, der fährt jetzt Head, oder?
Genau, ist von Rossignol
Ja.
zu Head gewechselt. Und ich fand es schon spannend. Er hat gesagt, so, ich bin seit über 12 Jahren dabei und wollte mir einfach mal selbst einen neuen Impuls setzen. Auch er hat davon gesprochen, ich bin so in meinem Alltag, in meinem Muster und es ist immer so gefühlt alles gleich. Und er hat gespürt, er muss sich selbst irgendwie raus aus der Komfortzone, selbst mal einen neuen Reiz setzen. Und das hat er getan. Mit dem Markenwechsel und habe ich so gefragt, wie ist das denn? Bist du dann frei und läufst rum und sagst so, ah, ich hätte gern mal hier und da? Und er sagt, na, die Skiszene ist schon so vernetzt untereinander, man weiß genau, wann die Verträge auslaufen und dann wird man schon auch proaktiv kontaktiert. Genau. Ja, und dann, was heißt es im Endeffekt? Ja, und da, jetzt kommt meine alte Corona-Lieblingszeile, ja, Boris Palmer, testen, testen, testen. Ja. Und genau das hat er getan. Also sagt es wahnsinnig viel Arbeit, die dann dahinter steckt. Ist ja klar, man, die haben unendlich viele Paar Ski dann zu Hause und es muss wirklich alles stimmen. Schuh, Bindung, Ski. Technisch musst du dich teilweise anpassen, musst dich umstellen. Und ja, wenn du halt so lange mit dem Material gefahren bist, wie es bei ihm der Fall war, dann oh, steckt da viel Arbeit dahinter. Aber genau das wollte er. Er wollte sich diese Arbeit auch machen, um entsprechend neue Impulse zu setzen. Und hat das cool erklärt, hat uns da total gut mitgenommen. Linus ist eh klasse, wie der auch mit uns Journalisten umgeht und die Art, wie er redet, die Ruhe, die er hat, aber diese klare Sprache, die er auch von sich gibt. Ich mag den total gern und war in dem Fall auch wieder gut, was er da für Einblicke gegeben hat. Er sagt, das Risiko ist ihm natürlich bewusst, weil es lief wirklich gut die letzten Jahre. Und weißt du, wenn man so einen Materialwechsel macht, wenn es heißt, es funktioniert nichts, ich muss jetzt irgendwas ändern, um zu hoffen, dass es funktioniert. Ist es was anderes, wie wenn du eigentlich aus einem funktionierenden System kommst und trotzdem sagst, ah, irgendwas steckt noch drin. Irgendwie will ich mich hier noch herausfordern. Und ja, das hat er gesagt, klar, ist ihm natürlich bewusst, dass das Ding komplett schief gehen kann. Es kann natürlich aber auch funktionieren. Ob es gleich funktioniert, weiß er nicht. Er nimmt Anlaufschwierigkeiten bewusst in Kauf. Also ich glaube nicht, dass wenn der jetzt das Material wechselt, dass er sagt, ich will die kleine Kugel angreifen. Das wäre nicht stimmig, auch anhand dessen, was er gesagt hat, sondern er nimmt schon in Kauf, dass es eventuell Zeit benötigt, bis das Ganze in Gang kommt. Und ja, ich glaube, der schielt schon auch nach Bormio, der schielt schon Richtung Februar, dass bis dahin, oder sagen wir mal Januar, wenn Kitzbühel, Schladming, Wengen und so weiter, Adelboden will er unbedingt, ist ja sein Lieblingsweltcup, glaube ich, sagt er immer, und ja, dann ist Olympia nicht mehr weit, also ja, wenn es bis dahin passt, wird er, glaube ich, zufrieden sein. Thema Riesenslalom, ja, ich glaube, den wird man nicht oft sehen im Riesenslalom. Also er sagt, es muss Sinn machen, durch das neue Material ist in der Vorbereitungszeit unheimlich viel in Testen, Testen, Testen investiert worden. Und das, da sagt er, 98% davon war letztlich im Slalom unterwegs. Also ja, Linus gibt sich die Zeit, das neue Projekt im Endeffekt auf den Weg zu bringen. Letzten Jahre waren die Saisonstarts auch echt nicht gut von ihm, sagt er selber auch. Und deswegen, jo, schauen wir uns mal an, was jetzt in Levi passiert. Ist ja so wie vor Sölden auch. Was können wir jetzt hier groß orakeln und prophezeien? Letztlich sehen wir dann, was los ist in Levi, wenn gefahren wird. Und Gurgel ist direkt danach. Das finde ich tatsächlich gut, weil du dann auch jetzt nicht nur, wird ein Riesenslalom gefahren, dann ist wieder 5 Wochen kein Riesenslalom. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Und das ist mit diesem Doubleheader, den man jetzt auch bei beiden Geschlechtern installiert hat, dass man sagt, wir fahren Levi und wir fahren Gurgel. Also auch nicht 2 Rennen in Levi, wie wir es ja bei den Damen zum Beispiel oft hatten, sondern wirklich 2 verschiedene Strecken, 2 verschiedene Orte, verschiedene Schneebedingungen, verschiedene Sichtbedingungen. Du hast es angesprochen, die Dunkelheit von Levi. Ja, sind wir dann schlauer. Ob wir jetzt nach dem Wochenende direkt schlauer sind, glaube ich noch nicht, aber spätestens nach Gurgel werden wir schon, denke ich, eine Einordnung haben, in welche Richtung es geht, weil, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, von mir wisst das, wer uns länger hört. Ich liebe Slalom. Das ist die geilste Disziplin. Also, wenn ich mir eine Disziplin aussuchen müsste im Ski Alpin, wäre es 100% das Slalom. Ich liebe diesen Spannungsbogen mit ersten und zweiten Durchgang. Ich liebe diese Unberechenbarkeit. Es kann jede Sekunde vorbei sein. Kann es bei anderen Disziplinen auch, weiß ich schon, aber beim Slalom wird es halt noch viel, viel greifbarer mit ein kleiner Einfädler und alle Träume gehen dahin und platzen. Ich liebe die Konkurrenz, verschiedenste Nationen, alle Altersstrukturen mit dabei. Das ist so eng alles. Ich habe mir nochmal die Weltcup-Ergebnisse vom letzten Jahr angeguckt. Das ist überragend, Mann. Also das hast du in eigentlich keiner anderen Disziplin, dass bis zum letzten Tag noch 4, 5, 6 Leute da um eine kleine Kugel kämpfen. Also bei den Damen zwischen Platz 1 Rinka Lucic und Platz 6 Wendy Holdener, da liegen nicht mal 100 Punkte dazwischen. Also nicht mal ein Rennen. Das ist doch sensationell. Das wollen wir doch sehen. Ich will nicht ein Rennen sehen, wo ich dann sage, okay, Pistenverhältnisse sind gut, Sichtverhältnisse sind stabil. Es gibt nur 3 Leute, die dieses Rennen gewinnen können. Im Slalom hast du halt 15 oder 20, die es gewinnen können. Und das ist sowohl bei den Damen als auch bei den Herren mega gut, super umkämpft. 4 Herren unter den Top 4 innerhalb von nicht mal 60 Punkten. Kristoffersen, Meyer, Haugan, Noel. Und die 2, die das Jahr davor dominiert hatten, nämlich Manuel Feller, Linus Strasser, die hatten noch ausgelassen. Die standen nur bei 300 Punkten. Also auch da, wie schnell sich Dinge drehen, wie schnell sich Dinge ändern. Voll gut. Ich habe so Bock auf Slalom. Ich bin.
Ja, und auch die Ansätze von den verschiedenen Teams finde ich cool. Also die Briten habe ich jetzt gesehen, die sind in die Halle gegangen nach Belgien, um sich vorzubereiten auf die ersten Weltcuprennen, während natürlich die großen Nationen irgendwelche Gletscher aufgesucht haben. Die Briten sagen sich, hey, das ist so unvorhersehbar, das Wetter dort, wir gehen lieber in die Halle. Es ist ja echt irgendwie cool. Dann hast du jetzt erzählt von Trainingsgemeinschaften, die auch, auf die auch eine Lena Dürr setzt, in Übersee. Ja, cool. Ich meine, die Kroaten und Kroatinnen vor allem, ich meine, ja, die haben mit das Rinka Jutic die stärkste Slalomfahrerin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die unbegrenzte Mittel auch haben. Also die müssen sich da auch irgendwie, die müssen da auch kreativ werden, sich natürlich alle zusammentun. Am Berg ist es ja dann sowieso so. Da tun sie die Nationen dann eh zusammen und gibt ja dann immer wieder Eindrücke, wo sie einen ganzen Hang mehrere Kurse nebeneinander gesetzt haben. Und es gibt ja dann diese Timeslots, die du hast, die gehört die Piste die, für diese 2 Stunden und dann kommen gleich die nächsten Teams. Aber ich finde ja auch das irgendwie cool, dass ja auch quasi mehrere Wege zum Erfolg führen, dass eben die Briten in die Halle gehen und dann auch mittlerweile, ich glaube, da sind ja sogar, die haben sicher 4 Leute, oder? Nicht nur, es gibt ja nicht nur den Dave Riding. Also ist irgendwie ganz cool und hast schon recht. Also irgendwie, das hat auch seinen Reiz, ja, diese Disziplin taugt man sehr gut. Du hast ja auch irgendwie, ich will jetzt diese Idee von dir aufgreifen und vielleicht nehme ich sie dir schon vorweg, aber du hast ja irgendwie auch mal letztens im direkten Gespräch mit mir gemeint, ob nicht Deutschland sich auch ein bisschen, ein bisschen darauf sogar fokussieren sollte, ob sie nicht sogar spezialisieren sollte auf technische Disziplinen, um nicht zu sagen, sogar auf den Slalom. Magst du das vielleicht nochmal ausbreiten und hast du da vielleicht sogar schon mit einem Wolfi Meier drüber reden können?
Ja klar, Logo. Liegt mir am Herzen. Wie gesagt, bin großer Slalom-Fan, ich gehe da auch nicht ganz objektiv ran. Kann aber jetzt mal abseits der subjektiven Ebene so, meine Gedanken sind halt einfach, wie ist denn der Zugang zum alpinen Skisport? Der wird immer schwerer. Es wird immer teurer, Skipässe werden teurer, die Skigebiete werden weniger, das Material wird immer ausgefeilter, wird immer teurer. Es können sich de facto echt nur noch wenige Leute leisten, ihre Kinder zum Skifahren zu schicken. Klar, ich rede jetzt auch nicht davon, dass man mal ein Wochenende, selbst das ist schon echt teuer genug, mit den Kindern irgendwo in die Berge geht, ein bisschen Skifahrt und Schlitten fährt und so weiter, sondern wir reden jetzt wirklich hier von Sport auf Spitzenniveau. Und das ist halt für normale Leute eigentlich ohne Stipendium, ist es nicht mehr finanzierbar. Und das wird die nächsten Jahre nicht leichter werden. Und deswegen, meine Idee ist halt, hey, du hast die Briten genannt. Wir haben jetzt nicht nur Dave Riding, Laurie Taylor, wir haben Billy Major und so weiter. Die kriegen es tatsächlich hin und die haben das ja auf Matten gelernt. So, da muss man sich doch auch mal überlegen, hey, wie können wir denn hier wieder einem breiteren Publikum im Endeffekt das Skifahren zugänglich machen? Und in dem Fall wäre es für Deutschland im Spitzensegment meiner Meinung nach deutlich einfacher, wenn du sagst, wir schauen, dass wir im Endeffekt uns schon in die Richtung bewegen. Wir wollen natürlich alles abdecken, aber wenn wir sagen, hey, wir nehmen den Slalom und auch den Riesenslalom gezielt in den Fokus, steckt meiner Meinung nach Potenzial drin, weil du kannst den Kindern das leichter zugänglich machen. Dadurch hast du natürlich mehr Talente. Mehr Talente erhöht deine Chance, dass du auch im Spitzensegment Dinge erreichst. Du kannst leichter Pisten präparieren. Du kannst Ski Alpin an mehreren Orten zugänglich machen. Eine Abfahrt ist immer ein Unsicherheitsfaktor dabei, ist mit wahnsinnig viel Kosten verbunden, deutlich höhere Kosten, als es im Slalom der Fall ist. Über was reden wir? Wir reden über schwere Unfälle, wir reden leider über Todesfälle im alpinen Skisport. Im Slalom gibt es auch schwere Verletzungen, aber Todesfälle im Slalom, da muss wirklich schon alles zusammenkommen, ist mir jetzt keiner geläufig aus den letzten Jahren. Deswegen, weil das natürlich auch ein Faktor ist. Ich meine, diese Sicherheitsdebatte ist in aller Munde. So, und wenn ich Kinder habe, sage ich so, hey, welche Sportarten sollen die denn machen? Eine Martina Ertl, die ja Weltmeisterin, Olympiasiegerin ist, die selbst sagt, mein Sohn fährt keine Abfahrt. Macht er nicht. Mhm. Und die ist wirklich aktiv dahinter. Ich meine, die Romy Ertl ist auf dem Sprung in den Weltcup. Der Luis Ertl, das ist der jüngere Bruder von der Romy, die fährt mit den Sölden und so weiter. Frühs, nachts um 3 setzen die sich in den Sprinter und fahren da in die Skigebiete. Also nochmal zum Thema Aufwand. Aber sie sagt auch, hey, mein Sohn, das war mir von Anfang an klar, der fährt keine Speedrennen. Und die zwei bewegen sich jetzt auch so in die technischen Bereiche. Das heißt, auch unter dem Sicherheitsaspekt hast du im Slalom natürlich andere Möglichkeiten. So, ja, ich habe mit Wolfi Meier darüber gesprochen, Slalom-Nation Deutschland. Es geht mir auch um den Weltcup-Standort, weil die Kandahar, die Abfahrt, Super-G in Garmisch-Partenkirchen ist ein Klassiker. Ich will hier nichts, niemandem irgendwie was wegnehmen. Nicht falsch verstehen. Ich komme gleich auch nochmal zu dem Punkt Speed-Disziplin. Aber die Schneesicherheit hast du nicht. Der Zeitpunkt der Kandahar ist echt auch oft ungünstig, liegt oft um Großereignisse herum. Also direkt vor Olympia, direkt nach Olympia ist auch nicht ideal. Und wir hatten 2022 den Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen. Ich fand das ein geiles Event und die Sportler fanden es auch geil.
Davon schwärmst du noch immer, herrlich.
Naja,
ja, voll.
Du recht. Henrik Christoffersen hat gewonnen, was willst du mehr? das ist ein geiler Hang, weil du siehst auch alles von oben bis unten. Das ist einer der wenigen Pisten, wo du Start und Ziel letztlich auf einen Blick drauf hast. Und einen Slalomhang zu präparieren, selbst Zagreb hat es doch immer hingekriegt, mit ihrer Dreckpampe da teilweise. Selbst da war es irgendwie noch möglich. Schön anzuschauen, was nicht, aber selbst in Zagreb hat man es ja hinbekommen. Und deswegen weiß ich nicht. Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir lassen jetzt alles andere, werfen wir jetzt in die Tonne und wir fahren jetzt nur noch Slalom. Das will ich ja damit gar nicht sagen. Aber dass man schon perspektivisch so ein bisschen sich überlegt, wo könnte ich denn mittelfristig konstanten Erfolg haben? Das wird in den Speed-Disziplinen immer schwerer. Kaum Trainingszeiten, du musst nach Übersee fahren, um dort Schneetraining zu machen. Es wird immer teurer. Und wenn ich dann sage, hey, ich könnte den alpinen Skisport garantieren in einer Disziplin, die ich auch zu Hause fahren und veranstalten kann, die ich auch mit Kunstschnee im Endeffekt versorgen kann, finde ich den Gedanken so abwegig nicht. Wolfi Meier hat gesagt, nö, darauf lässt er sich nicht ein. Weil all die Probleme, die ich genannt habe, und er sagt, er ist einfach ein Mensch, der lösungsorientiert denkt. Der sagt, okay, es gibt Probleme, jetzt, wie können wir die Probleme umschiffen? Das würde ich ja mit meiner Idee im Endeffekt so ein bisschen tun. Und er sagt, nee, er ist lösungsorientiert und will im Endeffekt Lösungen für die Probleme finden. Und wie die Lage sich mittelfristig gestaltet, können wir heute alle noch nicht sagen. Gibt man ihm recht, weil wir können es nicht sagen. Mein, die datenwissenschaftlichen Prognosen sind eher eindeutig, aber klar, auch das muss nicht in Stein gemeißelt sein. Und wer weiß, auch da kann man eventuell Möglichkeiten finden, dass man auch vielleicht Südamerika mit einplant, mal in so einen Speed-Kalender. Why not? Ja, wenn man dort eh zum Training ist. Aber klar, ist alles ein bisschen Kaffeesatzleserei. Er hat gesagt, nein, er liebt Abfahrt und Deutschland soll weiterhin alles bedienen und abdecken. Wie gesagt, ich sage ja nicht, dass man das komplett streichen soll, aber es ist ja de facto heutzutage schon so. Wer gewinnt denn Abfahrtsrennen? Also, du hast ganz selten mal irgendwelche Ausreißer aus Nationen, die eher untypisch sind. Aber dass die Schweizer da oben stehen, dass die Österreicher da oben stehen, dass die Italienerinnen das Ganze können oder die Italiener, es ist halt leider nichts Untypisches. Die Amerikaner, die Kanadier, ja, du hast eine ganz andere Bandbreite im technischen Bereich. Spreche auch immer die Nationen an. Das siehst du so im Speed-Bereich nicht. Und ich finde, wenn Deutschland da seinen Platz finden will, wäre es eine Überlegung zu sagen, wir investieren, drehen vielleicht, sagen wir mal jetzt mal, 70% unserer Kompetenz, unseres Budgets, unserer Zeit, auch die wir investieren, in den Bereich Slalom. Technische Disziplin. Und wer gut genug ist und wer Bock hat und eine kleine Gruppe kannst du natürlich im Speed-Bereich schon auch immer mit durchziehen, der soll natürlich Speed fahren. Also soll man nicht streichen, aber weiß ich nicht. Wie sind deine Idee, deine Gedanken dazu?
Ich verstehe es, was du meinst. Mein Gedanke war jetzt einfach nur, glaube fast alle, die wir da sehen im Skiweltcup, kommen aus verdammt gutem Haus. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen, dass das irgendwie, ja, brauchen wir nicht romantisieren. Das sind alles kommen aus Familien, die sich das locker leisten können, aus meiner Sicht. Also vielleicht täusche ich mich komplett, aber ich glaube nicht, dass es
Und da muss ich gleich rein. Ich
ja.
stimme dir total zu. Aber wenn wir den Zugang leichter machen, der beste
Ja.
Slalomfahrer Deutschlands, der wohnt halt vielleicht, keine Ahnung, in Frankfurt am Main
In Hamburg meinst du,
oder in
gell?
Hamburg oder in
Ja.
Chemnitz. Aber der
Ja.
weiß nichts davon, weil er niemals Zugang
Naja,
finden wird
klar.
zu
Naja.
dem Sport. Und in Österreich, der beste Slalomfahrer Österreichs wohnt vielleicht in Wien Favoriten. Aber er
Ja.
wird sich's nie leisten können, Ski zu fahren. Aber wenn es heißt so, ey, okay, du kannst jetzt günstig in näher gelegenes Skigebiet fahren, dann testet er das mal aus, dann erkennt man sein Potenzial, dann wird in den investiert und dann wird ein Junge aus, ein Mädchen aus Wien Favoriten aus ganz bescheidenen Verhältnissen vielleicht die beste Slalomfahrerin Österreichs. Who knows?
Ja. Na, gutes Thema. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ich habe mit der ÖSV-Präsidentin vor der Ski-WM gesprochen und da hat sie ja gemeint, dass man ganz dringend eine Skihalle brauchen würde in Österreich und zwar in der Nähe von Wien, also da, ja, in dem Einzugsgebiet, weil es auch immer komplizierter wird für Wiener. Also früher, ich weiß noch, wie ich in die Schule gegangen bin, sind wir zum Stuhleck fahren. Das geht natürlich heutzutage auch noch, aber das ist dann, weiß nicht, wie lange fahrt man da, 1,5 Stunden wahrscheinlich von Tür zu Talstation, ja. Und dann bist dort und da fahren quasi fahren da die Wiener hin zum Skifahren, ja, wenn auf Tagesausflug, sage ich jetzt einmal. Ja, da ist so Semmering auch die Gegend. Das wird halt auch, ich glaube, da werden immer weniger Schneetage möglich sein. Ja. Deswegen, also die hat das ja gemeint, wäre schon wichtig, wäre schon cool, im Großraum Wien so eine Skihalle zu haben, ist natürlich ganz schwierig. Als, ich finde, als Verbandspräsidentin diesen Wunsch zu äußern, komplett legitim. Es ist gerade ganz schwierig. Die Regierung spart an allen Ecken und Enden aktuell in Österreich. Die wirtschaftliche Lage ist sehr, sehr schlecht. Das kommt dann auch nicht gut an, wenn man so eine Aussage tätigt, nicht bei allen zumindest. Ich verstehe es vollkommen und ja, ich fände es lustig und ja, würde es mir natürlich anschauen. So eine Skihalle wäre schon irgendwie cool, aber mit der Sportinfrastruktur schaut es in Österreich sowieso nicht rosig aus, ja. Aber also es gibt ja da auch Fußballstadion, das ist ja eine Baracke, das ist ja eigentlich ein bisschen peinlich, aber ja, so ist das, ja. Um noch quasi den Blick auf, ja, auch auf diesen Medientermin des Deutschen Skiverbands abzuschließen, hast du mir eine Hausaufgabe, eine Hausübung mitgegeben, würde ich sagen. Du hast gesagt, schau dir bitte die Outfits an, vor allem diese lila Overalls, die das deutsche Skiteam jetzt in diesem Winter tragen wird, und sag mir, was du davon hältst. Also jetzt kommt eine kleine Stilkritik. Ja? Also violett ist die Farbe von dieser Jacke und mit so weißen Zebrastreifen noch am Unterarm, damit man auch wirklich klar erkennt, hey, das ist nach wie vor... Das finde ich ja super. Also ja, ich habe zwar noch nie ein lilanes Zebra gesehen, aber die lila Kuh kennen wir ja. Also der Skiweltcup macht ja vieles möglich. Und ich finde irgendwie, also jetzt so spontan ist mir dann die Idee gekommen, da will man den Geist der Maria Höfl-Riesch wecken, finde ich. Weil für sie, also ich, wenn ich lila sehe, muss ich irgendwie, und im Skikontext muss ich schon auch an sie denken, mit ihrem lila Helm, mit Milka damals. Also lila, violett. Das ist für mich erstens die Wiener Austria und zweitens ist das Milka. Und dass ich jetzt in dieser Aufzählung dann den DSV nenne, also vielleicht, weißt du, wenn jetzt die Emma Eicher Seriensiegerin wird in dem Winter, der Linus Strasser auch vorne mitfahrt und dann bei Olympia holen sie vielleicht Medaillen, wobei da haben sie vielleicht schon wieder andere Jacken an, da gibt es ja dann wieder andere, da dürfen ja die Sponsoren nicht drauf sein. Schwieriges Beispiel, aber sagen wir, sie gewinnen im Weltcup alles. Vielleicht sage ich dann am Ende von dieser Skisaison, lila, so wie DSV da immer trägt. Schauen wir mal. Also sie müssten noch ein bisschen öfter vorkommen, aber vielleicht hat das Zukunft. Ja. Vielleicht ist schon spätestens Ende Dezember, werde ich wahrscheinlich bei den Rennen am Semmering sein. Und da ist dann lila für mich nur noch DSV.
Ja, schaust dir mal tatsächlich auch live an, jetzt nicht nur auf Bildern. Ich finde, das schaut mega gut aus.
Ja.
Okay, die Messlatte hing nicht hoch mit diesem Hulk-Grün, also damit konnte ich mich nicht anfreuen. Also Frosch, alle zwei Jahre gibt es dann die neuen Farben, die neuen Outfits. Mir hat es mega gut gefallen, aber habe auch schon Nachrichten, Grüße gehen raus an meinen Skisprung-Spezel Luis Holoch, der fand es furchtbar. Also ich habe gesagt, nee, ich finde es mega gut. Dann haben wir uns die Olympia-Outfits mal angeguckt. Ich sagte, also Leute, diese Ponchos bei der Eröffnungsfeier, die sie da tragen wollen, ist ein Verbrechen. Also, wenn ich Kinder hätte, ich würde sagen, so gehst man nicht aus dem Haus, gell?
Ich habe dir ja geschrieben, ist ja mal was Neues, sich ein Zelt anzuziehen.
würde ich sagen, nee, also so nicht aus dem Haus. Also, das würde ich selbst meinem Hund nicht anziehen. So. Und nee, das hat mich doch echt einigermaßen schockiert. Und ja, aber das Outfit an sich, ich finde es farblich gut. Ja, jetzt wo du sagst, so kleine Milka-Erinnerungen. Aber Lukas, da muss ich dich enttäuschen, das lilane Wintersportherz Deutschlands, das ist Martin Schmidt.
Das
ist nicht, das ist der Skispringer Martin Schmidt. Da geht auch nichts dran vorbei. Ich hab sogar lila Milka-Socken zu Hause.
Ja, herrlich.
Du wirst es nicht glauben. Ich packe sie in meinen Koffer für Olympia ein und wenn wir uns dann treffen, Lukas, da ziehe ich meine Milka-Socken an.
Bitte, ja, herrlich.
Ja, unbedingt. Okay, das ist schon abgespeichert.
Sind schon einige Löcher über die Jahre dazugekommen?
Nein. Die habe ich noch. Ich habe sie geschenkt bekommen, tatsächlich. Okay. Ist noch nicht so lange her. Und sollten Löcher drin sein, lasse ich sie pünktlich flicken, aber ich werde sie zu Olympia tragen. Deswegen, mir gefällt es gut. Schau es dir mal selber an, du wirst ja auch vor Ort sein und dann kannst du da im Endeffekt dein Feedback abgeben. Genau, mach mal vielleicht noch kurz abschließend zu dem auch, was Wolfi Mayer gesagt hat. Also bei den Herren ist schon Druck drauf inzwischen, gell? Merkt man eindeutig. Der Deutsche Skiverband hat im letzten Jahr die erfolgreichste Saison seiner Geschichte abgeliefert, was Podestplatzierungen angeht. Wie viele davon waren von den alpinen Herren? Also der gesamte Deutsche Skiverband mit nordischer Kombination, mit Biathlon, mit Langlauf, mit Skialpin natürlich, mit Skispringen und so weiter. Wie viele DSV-Podeste haben die alpinen Herren eingefahren? In der
Vergangenes Jahr.
erfolgreichsten vergangene Winter, erfolgreichste DSV-Saison ever.
Der Linus ist Dritter geworden bei der WM, also ist nicht im Weltcup. Und sonst, glaube ich, war da nichts.
Da war nichts, kein
Ja.
einziges.
Ja.
Man hat der Wolfi Mayer schon gesagt, da gibt es dann immer so eine Gala im Rahmen der Einkleidung, da werden die Skisportler des Jahres gekürt. Emma Eicher ist es bei den Herren geworden, Linus Strasser bei den Damen. Und da werden halt so diese ganzen Erfolge aufgezählt. So. Und stell dir vor, du bist in einer Redaktionskonferenz und dein Chef sagt, wir hatten den erfolgreichsten Monat beim Standard aller Zeiten. Und da wird jeder Kollege im Endeffekt, der da sitzt, wird sagen, und der Kollege hat die Geschichte, die lief super. Der Kollege hat die Geschichte gemacht, die lief mega gut. Der hat die erfolgreichste Geschichte geschrieben, der war auf Platz 2. Und du wirst nicht erwähnt. Dann sitzt du da so als Einziger und denkst so, okay, ja, geht so. Also fühle mich gerade nicht so ganz wohl. Und das hat er schon gesagt. Da saß der Herrentrainer Christian Schweiger schon auch da und hat natürlich nicht die allerbeste Laune gehabt. Denke ich, können alle nachvollziehen. So, dein Laden räumt komplett ab. Du bist der Einzige, der nichts beiträgt. Wir haben die Medaille geholt mit Linus Strasser. Das war natürlich schon extrem wichtig. Darf man auch so nicht unterschätzen. Aber war total wichtig auch, weil sonst wäre es eine komplett verkorkste Saison gewesen. Gell? Aber da sagt natürlich Wolfi Mayer, der als Alpindirektor und übergeordneter Sportdirektor im Deutschen Skiverband sagt, da ist ein Druck drauf. Und sie nehmen da jetzt auch ein bisschen Richtungswechsel vor und sagen, die Athleten, gilt aber auch für die Damen, die müssen jetzt auch mehr Eigenverantwortung übernehmen. Es kann nicht sein, dass immer alles vorgekaut und alles vorgegeben wird, sondern jeder ist am Ende für sich und seine Karriere auch mit selbst verantwortlich. Und das ist ein Thema, das jetzt tatsächlich deutlich forciert wird. Und man redet da jetzt auch nicht groß drum rum und sagt, wenn diese Entwicklung in den nächsten Jahren so weitergeht, dann wird es auch irgendwann strukturelle Konsequenzen haben. Weil dann merkt man, okay, wir stellen ihnen alles zur Verfügung, was wir möglich machen können. Es funktioniert nicht. Dann gibt es halt mal einen Trainer weniger oder zwei.
Ja.
Und da gibt es halt mal zwei Serviceleute weniger. Weil wenn du nur investierst, 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 es kommt nichts bei rum. Irgendwann, das ist ja auch ein, das ist ein Geschäftsmodell. Deutscher Skiverband ist ja nicht, ist ja kein, ist ja nicht staatlich getragen, so wie eine Deutsche Bahn. Die auch nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema. Aber die müssen natürlich auch knallhart schauen, dass sie wirtschaftlich bleiben. Und wenn am Ende des Tages nichts zurückkommt, ja, wird es schwieriger. Also da ist doch Druck drauf. Und ja, sie hoffen natürlich jetzt bei den Herren, dass unsere Juniorenweltmeister Felix Rösle, Benno Brandis, dass die die nächsten Schritte gehen. Sie sollen auch herangeführt werden. Es ist möglich, dass wir sie schon auch mal im Weltcup sehen. Sie sind ja gefahren beim Saisonfinale, weil sie da als Juniorenweltmeister eben den Startplatz hatten. Aber ja, das soll tatsächlich jetzt auch passieren. Ich finde es auch gut. Es war auch immer so, ach Mann, das ist auch so eine deutsche Angewohnheit. Oh, verheizt die nicht so früh und oh, lass die sich langsam entwickeln. Und nee, das ist noch zu viel Stress und es ist zu früh. Das ist aber nicht nur im Skialpin, ist ja auch in anderen Sportarten so. Dann denke ich mir, Mann, wenn die Leute es, wenn man das Gefühl hat, die haben es drauf, dann lass sie doch fahren. So. Und dann werden sie halt 42. Aber sie kennen die Abläufe in Kitzbühel, in Wengen. Sie sind mal in Übersee mit dabei. Und wenn sie dann sich sportlich weiterentwickeln, kennen sie das ganze andere Zeug schon. Ich bin, finde da als Deutschland, zu defensiv und ja, will zu systematisch die Dinge irgendwie in Angriff nehmen. Und da wünsche ich mir mehr Mut und bin jetzt ein bisschen zuversichtlicher, dass es da bei den Herren passieren wird. Ja, große Blackbox, Andreas Sander. Wir hatten ja letztes Jahr doch diesen denkwürdigen Auftritt, wo wir alle überrascht waren, dass gar nichts mehr geht, dass er wirklich überhaupt nicht mehr klarkommt. Und ja, ein bisschen besser ist es wohl geworden, aber der ist außen vor, der kann weiterhin den Körper nicht so belasten, wie es für einen Profisportler nötig wäre. Und Mitte 30, man weiß immer noch nicht so ganz genau, man hat offensichtlich nicht des Rätsels Lösung gefunden, wie man ihn wieder auf die Strecke bringt. Tut mir leid, es zu sagen, aber da zieht ganz klar ein Karriereende am Himmel auf. Ganz klar.
Ja, schade, ja. Wir waren vorhin bei den Outfits und ich gebe dir jetzt auch einfach noch, damit wir auf Levi jetzt auch irgendwie rüberkommen, ich gebe dir jetzt auch eine Hausübung mit. Schau dir die Anzüge an von den USA. Und zwar gibt es da vor allem einen Sponsor, den ich super finde für einen Profisport, vielleicht fällt er dir auf, ist aber dann schon sehr detailliert. Dazu reden wir dann nach, Levi, vielleicht. Und der von Frankreich, der ist auf den ersten Blick crazy, aber dann ist er, finde ich, der coolste Anzug, den es derzeit gibt im Skiweltcup. Schau dir die zwei an, USA und Frankreich, nach Levi reden wir drüber, ehrlich. Ne? Und jetzt, ja, irgendwie die Predictions würde ich gern wissen. Also, was ich noch dazu sagen will, ja, auf Instagram hat man gesehen, da war ganz wenig Schnee im hohen Norden auch. Glaube erst sogar jetzt, Anfang der Woche, dann mit der Beschneiung in Levi angefangen, dass das, also normalerweise kennen wir das ja mit wirklich winterlichen Bildern dann von dort. Es war wirklich ein weißer Streifen eigentlich nur in Levi und auch da in Schweden, in Kapdal ist, war auch nicht viel Schnee, also sehr aber dort ausgeschaut alles. Aber jetzt, also es dürfte ja, die Rennen sind nicht in Gefahr. Das dürfte alles hinhauen. Jetzt beginnt auch die Beschneiung. Und wir werden da, bin ich ziemlich sicher, zwei schöne Rennen sehen am Samstag und am Sonntag. Meine Prediction für Levi ist, Schifrin gewinnt das Rennen und bei den Männern ist es der Henrik Kristoffersen, der sich dort einfach irrsinnig wohlfühlt und es tut mir weh, das zu sagen, aber ich will es dir vielleicht vorwegnehmen und dich so ein bisschen einbremsen, hoffentlich. Was sagst du?
So, Stummschaltung aufgehoben. Es gewinnt Loic Meyer und es gewinnt Srinka Ljutic.
Okay, na schau. Und die Kugel, was sagst du?
Oh, Alter, die
Wenn
Kugel. Schifrin gewinnt die Kugel und Meyer gewinnt die Kugel.
okay, ich sage auch Schifrin und ich sage natürlich, Marco Schwarz gewinnt die Kugel.
Klar, keine Folge ohne Marco Schwarz. Marcel Hirscher
Eben.
nicht am Start.
Ja, genau.
Also da bin ich schon gespannt, ey, was das wird, gell? Wie der nochmal zurückkommt, das will ich sehen, ey. Da bin ich sehr
Ja,
skeptisch.
er war ja krank, ja. Er lässt Levi aus. Das ist einmal fix. Gurgel, puh, schauen wir mal. Sie probieren ein bisschen herum, ob er Riesenslalom oder doch Slalom priorisieren soll, was man so mitkriegt, ja, was ich so höre auch. Das sind irgendwie auf einmal sind da Unsicherheiten im Team Hirscher vorhanden, die mich ein bisschen überraschen. Also ich hätte ja geglaubt, da ist alles gut. Aber ja, er hat auch gesagt jetzt zuletzt, er nimmt sich jetzt die Zeit, er hat halt Freiheiten durch sein ganzes Konstrukt, nenne ich es jetzt einmal, er hat die Freiheit, dass er sich sagt, ja, ich bin nicht voll da, ich pfeife drauf. Letztes Jahr ist das irgendwie nicht so gut gegangen und die Jahre davor habe ich mich immer treiben lassen von dem ganzen Stress, von dem ganzen Trost. Da war gar nicht dran zu denken, irgendwas auszulassen, weil da ist immer weitergegangen, wurscht, wie es mir geht, los, los, los. Und jetzt hat er das halt. Er hat den Luxus, muss man echt sagen, dass er jederzeit sagen kann, na, interessiert mich nicht, ich pick mir da mal ein Rennen raus, dann da wieder. Und so geht das halt an. Ich bin, ja, ich bin auch gespannt. Ja.
Ich bin sehr skeptisch vor allen Dingen. Also es wirkt alles nicht so stimmig und
Ja.
hat er noch eine Geschichte für uns, der Marcel.
Haha,
Eine
ja.
große Geschichte. Also eine längere Geschichte wird er uns, glaube ich, nicht mehr erzählen. Aber haut da noch mal ein Special raus.
Ja.
Das wage ich aktuell zu bezweifeln. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
Vor einem Jahr die Saisonvorschau mit Erik Willemsen, da habe ich gesagt, er wird 13. in Schladming, das wird sein Top-Resultat. Da hat es mich ein bisschen ausgedacht. Da waren wir ja alle noch extrem hyped drauf, muss man sagen. Ja, das war cool.
Stand
Ja.
heute ist dir deine
Jetzt.
Prediction aufgegangen, ja?
Und
Also.
jetzt wären wir irgendwie erstaunt, wenn es ein 13. Platz in Schladming wird, gell, beim Nachtslalom. Jetzt wären wir eigentlich schon, das wäre jetzt schon irgendwie die. The ceiling und nicht the floor, wie man im Rennenglisch sagt. Ja. Naja, genau, das sind News. Ich habe noch drei andere, ganz kurz, Tobias. Einerseits Andreas Locker hat sich das Kreuzband gerissen jetzt im Training. Das war es mit ihrer Saison. Ausgerechnet da, wo sie jetzt auch beim Saisonfinale wieder zurück aufs Podest gekehrt ist, in Sun Valley ist sie Dritte geworden. Ja, sehr bitter, die Saison ist gelaufen. Dann ganz wichtig, das wird dich freuen. Es gibt natürlich Lindsay Vonn News, die müssen da vorkommen. Es gibt einen Trailer zur Olympia-Vorbereitung. Da ist Lindsay Vonn zusammen zu sehen mit Scarlett Johansson. Finde ich ganz lustig. Und sie tauschen sich gegenseitig aus und sagen, was die ärgsten Verletzungen sind. Die Lindsay Vonn sagt: Ja, ich bin da bei der WM in Schladming gestürzt, das war das und das und das. Und dann sagt die Scarlett Johansson: Ja, ich bin da in dem Actionfilm, habe ich mir das Knie ausgerenkt, und das sind halt dann einfach so Fake-Verletzungen, die halt gestaged waren. Naja, aber es ist sehr lustig. Ich schicke dir den Link sofort. Das ist ein kurzes YouTube-Video. Schaut euch das an. Scarlett Johansson und Lindsay Vonn. Der Tobias dreht mir den Rücken zu. herrlich. Genau, also schaut euch bitte den Trailer an mit Lindsay Vonn und Scarlett Johansson, ist sehr lustig. Und die letzte News, die ich habe, es gibt jetzt eine Marco-Odermatt-Biografie. Sie heißt Marco-Odermatt, meine Welt. Und ich habe gesehen, das Buch, ich war interessiert, das Buch kostet jetzt eben, ja, schnell, ganz kurz geschaut, bei Thalia 67 Euro. Da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Das ist immer so ein Blödsinn, wenn Bücher aus der Schweiz. Ja, Bücher aus der Schweiz bestellen und dann, dass das darüber kommt, das ist immer sehr schwierig. Schwierig, schade irgendwie. Vielleicht finde ich einen anderen Weg. Wenn ihr irgendwie einen Weg habt, dass das vielleicht billiger ist, würde ich mich über Infos und Tipps freuen.
Achso,
Genau, aber es gibt das
67
schon.
ist eine Ansage. Nicht
Ja,
schlecht.
eben. Das ist, glaube ich, immer wegen der, dass dann so viel. Ist es Zoll? Ah, ja, sollte wissen. Aber ja, das war ist gar nicht so easy dann, vom Schweizer Markt quasi was rüber zu kriegen. Genau. Ja, das ist sonst noch, genau, das wären meine News. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, Tobias? Müssen wir noch irgendwas besprechen oder schauen wir uns das am
Ja.
Wochenende an?
Ich
Ja,
habe sicher irgendwas vergessen, aber auf die Schnelle habe
klar.
ich jetzt nichts da. 10 Uhr, 13 Uhr, das sind die Termine. Samstag die Damen, Sonntag die Herren.
Herrlich. Wir
Lasst
freuen
euch
uns
nicht
drauf. Ja.
irritieren. In der FIS-App steht 11 und 14 Uhr, das ist aber die Zeit vor Ort. Also da immer schön den Balken auf meine Zeit einstellen. Also wer uns
Ah.
hört im deutsch-österreich-schweizerischen Raum. Ist ja der Großteil Italiener in Südtirol. Es ist 10 Uhr, es ist 13 Uhr. Freitag Damen, Samstag Damen, Sonntag Herren.
Und
Und
unsere
dann.
Hörerinnen und Hörer in Lappland müssen sich nicht sorgen
Die
über
müssen sich nicht
Zeitumstellung.
umstellen.
Genau. Sehr gut. Passt. Tobias, danke dir herzlich und danke euch fürs Zuhören, dranbleiben. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Zwei schöne Rennen wünschen wir uns alle. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's es gut. Servus.